Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Kurzen Ecke, dem Hockey-Podcast der Quirin Privatbank in Zusammenarbeit mit dem Hamburger Hockeyverband und OneFort Media. Ich bin Dennis Buchmann und habe auch heute wieder Marie Backhaus an meiner Seite. Herzlich willkommen.
Hallo Dennis.
Marie, wer ist denn heute unser Stargast?
Ja, heute haben wir einen ganz besonderen Gast mit Tobi Hauke, Welthockeyspieler des Jahres 2013, Goldmedaillengewinner von Peking 2008 und London 2012. Ich glaube, die Liste kann man noch ewig weiterführen. Tobi, du hast echt als Hockeyspieler so ziemlich alles erreicht, was man erreichen kann. Rekordnationalspieler mit 375 Spielen. Wir haben es eben schon gesagt, Doppel-Olympiasieger, zweimaliger Hallenweltmeister. Und wie gesagt, die Liste kann man, glaube ich, noch ewig fortführen. Dadurch gibt es wahrscheinlich unfassbar viele Highlights bei dir. Aber welche Momente sind bei dir am meisten hängen geblieben?
Ja, also erstmal hallo und herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung, dass ich heute hier sein darf und für die spannende erste Frage. Die Liste hört sich immer wieder gut an, wie ich höre. Ja, du hast schon gesagt, es ist viel passiert in meiner Hockeylaufbahn, meiner sportlichen Laufbahn, und da jetzt einzelne Momente rauszuheben, ist wahnsinnig schwierig. Ich habe mir darüber natürlich auch häufig Gedanken gemacht, die Frage kommt auch nicht zum ersten Mal, und sicher sind beide Goldmedaillen bei Olympischen Spielen etwas ganz Besonderes, die auch über den Hockeysport hinausgehen einfach, die den gesamten, sag ich mal, die gesamte sportliche Breite abdecken. Aber für mich, ich bin zum Entschluss gekommen, dass eigentlich jeder Titel oder auch Nicht-Titel, also jedes Jahr seine eigene Geschichte geschrieben hat für mich, sowohl in der Nationalmannschaft als auch im Verein. Ich habe jedes Jahr andere Leute kennengelernt und irgendwie war jedes Jahr anders. Und dementsprechend habe ich aufgehört, das zu priorisieren oder zu listen, sondern für mich war das einfach eine total tolle Zeit. Viele, viele spannende Jahre, die mir viel gegeben haben, und ich bin sehr stolz und froh darüber, dass ich das alles so durchgezogen habe.
Hast du sowas wie Jahrbücher geführt, wo du vielleicht Fotos immer einklebst und auch die Leute, die du kennengelernt hast?
Nee, ich habe, also ehrlicherweise, zum Glück, meine Eltern haben das immer schon gemacht. Also Fotos ausgedruckt, eingeklebt und daraus Fotoalben gemacht, so ganz oldschool. Das kennt man ja heutzutage gar nicht mehr. Bei mir ist das alles auf irgendwelchen Festplatten gelandet und die finde ich jetzt aktuell nicht mehr zusammen. Ich habe das schon versucht, aber mein ITler hat glücklicherweise gerade wieder 2008 und 2012 die Olympiabilder wieder gefunden auf meinem alten Laptop. Das wird in der Zukunft sicherlich eine Aufgabe von mir sein, das mal ein bisschen zu ordnen und zusammenzustellen und die schönsten Momente auch bildlich nochmal darzustellen. Aber das heißt ja auch immer so schön, das stimmt auch, die Momente, die einem wirklich, wirklich richtig beeindruckt haben, die hat man sehr gespeichert, ne?
Ja, Fotobücher guckt man sich ja doch nochmal öfter an als auf einer Festplatte. Wie ist das denn mit deinen ganzen Medaillen und Trophäen? Stehen die bei dir zu Hause?
Nee, es ist wirklich ähnlich wie mit den Büchern. Also die Medaillen sind im Safe bei meinen Eltern noch. Und die Pokale, die, ja, es sind ja eigentlich mehr Medaillen, ein paar Pokale gibt es auch, die habe ich jetzt tatsächlich, wir sind umgezogen letztes Jahr, die habe ich in der neuen Wohnung jetzt teilweise platziert, auch mehr auf Druck meiner Tochter, als irgendwie das selber zu machen, und ein paar stehen im Büro, was mittlerweile ganz schön ist. Ich fand das in der aktiven Zeit, habe ich das irgendwie nicht gebraucht, dass ich tagtäglich mit dem Sport beschäftigt war, brauchte ich jetzt diese Erinnerung so nicht. Aber jetzt ist es auch in der Zeit, mal einen Platz für die Medaillen zu finden. Du hast so langsam, ich meine, du hast es gesagt, 2008, 2012, das ist jetzt auch schon relativ lange her, kann man sagen. Die sind jetzt schon ein bisschen eingestaubt. Und jetzt beginnt ja auch irgendwie ein neuer Lebensabschnitt und ich möchte jetzt ein bisschen präsenter haben. Also ich muss mal gucken, wo die jetzt hinkommen.
Ja, ich glaube, deine Familie ist auch so ein bisschen schuld daran, dass du zum Hockey gekommen bist. Alles begann beim HTHC. Deine Familie hat dich, glaube ich, mit 4 Jahren dann das erste Mal mitgenommen. Du hast lange Zeit aber auch noch sehr gut Tennis gespielt. Was war der ausschlaggebende Punkt, dass du dich für den Hockey als Leistungssport entschieden hast?
Ja, zu dem Zeitpunkt war das, glaube ich, noch nicht so Leistungssportentscheidung, sondern ich war 13 damals, habe auch noch Fußball gespielt und die Zeit wurde irgendwie ein bisschen knapp. Schule wurde mehr und ja. Freunde auch, und war irgendwie jeden Tag zweimal Sport, ging dann nicht mehr so richtig. Meine Eltern haben da mal ein bisschen Druck gemacht und gesagt, du musst jetzt mal entscheiden, Junge. Und ich habe zu dem Zeitpunkt jeden Tag Tennistraining gehabt und war in den Sommerferien mindestens 3 Wochen mit meinem Tennistrainer irgendwie auf Tennistouren in Deutschland. Und das hat mir dann irgendwie nicht so wahnsinnig gut gefallen, weil ich fast alleine, also wir waren zwei Spieler, die zusammen unterwegs waren mit dem Trainer auf irgendwelchen Touren. Und als Alternative hatte ich halt die große Mannschaft im Hockey, mit der ich zusammenspielen konnte. Fußball war relativ schnell klar, dass das nicht der Weg sein wird für mich. Und dann habe ich mich, sag ich mal, entgegen vielleicht der Voraussetzung, die zu dem Zeitpunkt da war, weil ich im Tennis sehr gut war, im Hockey war ich gut, talentiert, aber jetzt irgendwie nicht sonderlich herausstechend, habe ich mich glücklicherweise für den Hockeysport entschieden.
Wir sind total happy. Vor etwas längerer Zeit hast du mal erwähnt, dein Vorbild, das war bei Roger Federer. Ist das immer noch so? Und wenn, warum?
Ja, also zu der Zeitpunkt war das noch nicht so. Da war der Roger Federer ja, glaube ich, gerade am Anfang seiner Karriere, also als ich 13 war, fing er gerade an. Aber während seiner Laufbahn ist das vermehrt so geworden, weil ich beeindruckt war über seine Selbstdisziplin und diese Leichtigkeit, die er ausgestrahlt hat. Ich habe das bei mir so ein bisschen empfunden. Es wirkte bei ihm immer so, als würde Tennis wirklich das sein, was ihm am meisten Spaß bringt. Jeden Tag auf dem Platz zu stehen und seine Leidenschaft auszuüben. Und so ist es bei mir eigentlich auch bis heute. Für mich war Hockeyspielen nie eine Belastung oder irgendwie anstrengend, sondern es war immer das, was ich wirklich am liebsten gemacht habe, wo ich mich den ganzen Tag drauf gefreut habe. Und er hat das einfach ausgestrahlt und in einer Seriosität gemacht. Plus die Werte, die er vermittelt hat, ich weiß nicht, ihr wisst das wahrscheinlich auch, er hat ja zu Anfang seiner Karriere wahnsinnige Probleme gehabt mit seiner Selbstkontrolle, ja. Und hat sich in kürzester Zeit total gewandelt, selbstdiszipliniert geworden und wirklich Werte ausgestrahlt, mit dem Platz immer sauber hinterlassen, immer freundlich gewesen, egal zu wem. Selbst wenn er irgendwie unzufrieden war, hat er das nicht so richtig gezeigt. Und ich weiß selbst, wie groß die Anspannung ist in sportlichen Wettkämpfen, wenn es um alles geht. Und das so zu beinhalten, das hat mich immer imponiert und deswegen ist er im Laufe der Zeit zu meinem Vorbild geworden. Ja.
Da kann ich dir nur beipflichten. Alles in allem eine beeindruckende Persönlichkeit.
Absolut.
Du hast extrem lange für eine Mannschaft gespielt, bist durch und durch ein Teamplayer. Erzähl gerne mal, was ist für dich so die perfekte Mannschaft? Welche Typen braucht eine Mannschaft, damit der Mix sozusagen der beste ist?
Schwere Frage, weil es total auf die Charaktere drauf ankommt. Also ich würde jetzt sagen, aus meiner Perspektive, aus meiner Erfahrung über die Jahre, brauchst du Führungsspieler in der Mannschaft, sicherlich nur einen, sondern also im Optimalfall hat man 3-4 davon, die in der Lage sind, den Mund aufzumachen, Verantwortung zu übernehmen, bereit sind auch Fehler zu machen und vielleicht auch Anteile an Misserfolgen zu haben, die dafür einfach gerade stehen und die das auch schultern können, sage ich mal, diese Verantwortung. Dann brauchst du junge Talente, sicher auch eine Handvoll, die einfach ganz befreit sind, die den ganzen Weg noch vor sich haben, die lernen wollen, die irgendwie total angespornt sind. Und dann brauchst du Rollenspieler, die gut ausgebildet sind, aber auch die ganz klar wissen, was ihre Rolle sind und ihre Aufgabe erfüllen für die Mannschaft und nicht glauben, sie müssten alles irgendwie machen, was auf dem Platz irgendwie so anfällt, sondern ganz klar einfach ihre Rolle zu Ende spielen. Das ist so ein bisschen meine Oldschool-Sicht. Ich habe aber auch gelernt mit der Zeit, dass die nächste Generation, so wie ich es mal nennen, also die Jungs, die irgendwie 8 bis 10 Jahre jünger sind als ich, die haben da ein bisschen andere Vorstellung von. Und deswegen ist es am Ende des Tages immer eine Frage der Zusammensetzung der Mannschaft. Also es kommt, glaube ich, nicht so auf die Charaktere drauf an. Ich habe meine Vorstellung davon, aber ich glaube, am Ende des Tages brauchst du ein Team, das sich in die Augen gucken kann und das gleiche Ziel verfolgt und die gleichen Vorstellungen hat. Und wenn die Vorstellungen anders sind als die, die ich jetzt theoretisch gerade beigepflichtet habe, aber alle haben diese Vorstellungen, dann kann eine Mannschaft auch sehr erfolgreich sein.
Welcher Typ warst du denn immer so in einer Mannschaft und wie hat sich das über die Jahre vielleicht auch ein bisschen verändert, gewandelt?
Ja, das musst du, glaube ich, eher andere fragen als mich, aber ich würde schon immer sagen, also ich habe ja eben schon gesagt, das Hockey war immer irgendwie meine größte Leidenschaft. Ich habe mich wahnsinnig viel damit beschäftigt, auch außerhalb des Platzes und war deswegen, glaube ich, schon relativ früh schon eine Art Führungsspieler. Also ich glaube schon, dass ich auch bei Olympia 2008, da war ich der Jüngste in der Mannschaft, trotzdem schon im zentralen Mittelfeld gespielt habe, unter anderem dessen, weil ich das gut organisieren konnte und weil ich viel Ahnung hatte, was da passiert auf dem Platz. Da war ich natürlich, würde ich jetzt sagen, kommunikativ noch nicht der lauteste auf dem Platz, da war ich etwas zurückhaltend. Das hat sich dann aber durch die Erfahrung auch bis 2012 verändert und im HTRC ist es eigentlich relativ früh passiert, dass ich in eine Rolle gekommen bin, auch dadurch, dass viele Ältere aufgehört haben oder gewechselt haben. 2006 war es damals, glaube ich, in meiner dritten Saison, bin ich zum Kapitän geworden direkt, da Verantwortung zu übernehmen und auch Spieler in die Hand zu nehmen. Und das ist eigentlich bis heute so geblieben. Ich bin bestimmt vielen während meiner Zeit auch auf den Sack gegangen, weil ich sehr detailliert auch mir das immer wichtig war, mit meinen Mannschaftskameraden zu sprechen, wie ich mir das vorstelle, wie die sich das vorstellen, wie wir zusammen gut funktionieren können. Und viele haben so, glaube ich, gar nicht gedacht und haben immer gedacht, Mann, ey, der kommt nach jedem Training und erzählt mir irgendwie jetzt, wie wir gemeinsam spielen wollen. Aber für mich war das und ist das bis heute irgendwie so, dass ich das irgendwie brauche, dass ich das Verständnis bei allen auf ein Level bringe, was ich irgendwie auch habe, um gemeinsam den gleichen Weg gehen zu können. Und deswegen bin ich relativ früh, glaube ich, in allen meinen Mannschaften in so eine Führungsrolle reingerutscht.
Schauen wir nochmal auf das Sportliche in näheren Vergangenheit. Du hast ja deine Nationalmannschaftskarriere mit dem Vize-EM-Titel letzten Dezember hier in Hamburg beendet. Ihr habt das Finale leider gegen Österreich verloren. Und im Februar diesen Jahres, Achtung Spoiler, hast du eigentlich deine Bundesliga-Karriere beendet. Da bist du auch nochmal deutscher Hallenmeister geworden. Wie hat sich das bisher für dich angefühlt? Wie schwer ist dieser Schritt, diese Entscheidung zu treffen?
Ja, also die Entscheidung habe ich ja schon deutlich früher getroffen, sagen wir mal so. Die Entscheidung zu treffen ist gar nicht so schwer. Aber damit dann wirklich klarzukommen, wenn es soweit ist, ist was anderes. Und ich habe mir das ehrlicherweise etwas einfacher vorgestellt, nach so langer Zeit, mit auch einer mentalen Vorbereitungsphase eigentlich. Also die Hallensaison kam mir jetzt nicht aus dem Nichts, sondern ich hatte so ein bisschen Zeit, mich darauf vorzubereiten, dass es meine letzte Saison werden wird. Habe ich schon gedacht, dass ich damit klarkomme. Das war aber nicht so wirklich der Fall, muss man sagen. Also die Monate, die ersten Wochen waren fein, natürlich. Wir sind deutscher Meister geworden. Ich war ausgepowert nach einer intensiven Hallensaison. Wir sind erstmal in Skiurlaub gefahren mit der Familie. Es war alles top. Ja, aber 4-6 Wochen nach Ende dessen und wirklich wenig Stunden Sport danach, also ich habe echt das minimale Programm nur noch gemacht, habe ich schon gemerkt, dass das geduldstechnisch und auch mental echt eine große Herausforderung ist, so aus dem Leistungssport komplett zurückzutreten. Und das hat mir echt zu schaffen gemacht, ja.
Wie stark warst du vorher Hockeysport eingebunden? Wie hoch war dein Zeitaufwand, wenn man das mal so auf die Woche
runterbricht? Also bis Olympia 2021, bis Tokio Sommer, da habe ich fünfmal, also wenn wir nur unter die Woche machen, habe ich fünfmal die Woche zweimal am Tag trainiert, so sozusagen 2 Stunden pro Einheit. Ja. Also 4 Stunden am Tag, mal 20 Stunden die Woche, war sicher mein Trainingspensum. Das wurde dann natürlich schon 2022 deutlich weniger. Also ohne Nationalmannschaft habe ich das schon runtergeschraubt, aber es waren trotzdem noch dreimal die Woche intensive Einheiten plus am Wochenende 1 bis 2 Spiele. Also es war schon noch ausreichend intensiver Sport. Und ab, weiß gar nicht, 5. Februar war es, glaube ich, oder 6. Februar, als wir Deutscher Meister geworden sind, bis Mitte Mai habe ich halt 30 Minuten locker joggen die Woche gemacht. Ne? Das war dann halt schon ein extremer Unterschied und das war schwierig, ja.
Da verändert sich das Leben elementar.
Ja, ist ja auch gut so, ja. Ich meine, ich habe meine Familie viel mehr gesehen, ich habe meine Kinder jeden Morgen am Frühstückstisch gehabt und war jeden Abend, habe ich sie mit ins Bett gebracht und ich war rechtzeitig im Büro, also meine Mitarbeiter mussten nicht lange auf mich warten, sondern konnte irgendwie alles mit wahrnehmen. Das war auch toll, ist auch toll, ja. Ich freue mich auch total drauf, dass da der Fokus jetzt drauf liegt, aber es ist einfach nicht einfach, das muss man auch ehrlicherweise sagen. Viele denken, ja klar, die haben das doch so lange gemacht und das wird auch irgendwie, aber es ist brutal schwer, mental damit klarzukommen und sich selber einen neuen Alltag zu schaffen, weil es einfach so ist, als Leistungssportler in Mannschaftssport hat man feste Termine und die kannst du nicht einfach verschieben. Ja? Mannschaftstraining ist halt um 19 Uhr und dann bist du halt da, weil du ein Teil der Mannschaft bist und dann legst du alles andere darum rum. Und wenn du danach Einzelsportler wirst, der so ein bisschen noch Sport machen will, dann sagst du ja morgens um 6.30 Uhr, ja die Nacht war nicht so geil, ich bleib liegen, habe keinen Bock jetzt irgendwie laufen zu gehen, machst es halt nicht. Und das ist echt schwer, sich darauf irgendwie einzustellen.
Das kann ich verstehen.
Definitiv eine große Veränderung, aber ein fester Termin, der jetzt schon feststeht, ist am 10. Juni. Da findet auf deiner Heimatanlage beim Havestehuder THC ein Abschiedsspiel für dich statt. Mannschaften bestehend aus Honamas und Best of HTHC sind dabei. Das wird sicherlich sehr, sehr emotional, der gesamte Tag. Worauf freust du dich denn am meisten?
Ja, ich weiß ehrlicherweise noch überhaupt gar nicht, was da passieren wird. Ich habe mit der Organisation nichts zu tun gehabt. Ich freue mich, dass das stattfindet. So. Ich glaube und hoffe, dass ich viele Weggefährten aus meiner intensiven Zeit da nochmal wieder treffe. Und das wird auch das Schönste des Tages sein. Also Jungs aus meiner HTRC-Zeit, mit denen ich viel Zeit verbracht habe und auch aus der Nationalmannschaft, die mir ans Herz gewachsen sind und wo man ja auch ehrlich sein muss, die dann doch irgendwann weiter entfernt sind als in der intensiven Zeit, ist ja logisch. Also viele der Nationalmannschaftskollegen wohnen halt nicht in Hamburg. Viele HTRC-Jungs, mit denen ich zusammengespielt habe, wohnen nicht mehr in Hamburg, sind mittlerweile irgendwo anders in der Welt stationiert. Und wenn da einige zusammenkommen an dem Tag und wir ein bisschen Sport machen können, das finde ich auch schön, das gehört irgendwie dazu, aber vor allen Dingen danach auch nette Gespräche haben, ein paar Bierchen trinken können und nochmal zusammen sind, das wird es sicherlich emotional und sehr besonders machen und da freue ich mich drauf.
Also wird es nochmal eine große Überraschung, wer da alles so auftaucht?
Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß, dass mein ehemaliger Zimmerpartner bei der Nationalmannschaft, Christopher Wessle, der ist Patenonkel von meiner Tochter, dass der kommen wird, das hat er mir schon verraten, aber sonst habe ich keine Ahnung.
In welcher Mannschaft wirst du denn auflaufen? Steht das schon fest oder spielst du für beide mal?
Keine Ahnung. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, was da stattfinden wird und wie das geplant ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich vermutlich mal bei beiden Mannschaften auflaufen werde.
Also freuen wir uns auf einen schönen Abschied. 10. Juni spricht auch für bestes Wetter. Toller Sport, also von daher lass dich gebührend verabschieden. Ja, Hockey ist ja ein wesentlicher Bestandteil deines Lebens gewesen. Seitdem du 4 bist, vom Aufwand sicherlich im Zeitverlauf immer weiter zunehmend. Zum Schluss hat es sich ein bisschen ausgeschlichen. Aber was hat der Hockeysport dir gegeben? Vielleicht auch fürs Leben, und was gibt er dir heute noch?
Na, ich glaube, der Hockeysport hat mich zu dem gemacht, der ich bin. Ja, also nur zu sagen, was er mir gegeben hat, wäre, glaube ich, zu wenig. Und er hat meinen Charakter einfach geprägt über viele, viele Jahre. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Also es ist einfach so, der Leistungssport in der Kombination mit einer Ausbildung, Studium, fordert von dir wahnsinnig viel ab. Also du musst eine Selbstdisziplin entwickeln, überhaupt eine Disziplin entwickeln, um das unter einen Hut zu kriegen. Du musst lernen zu priorisieren, schon früh in deinem Leben. Und ganz naturell musst du relativ schnell auch kritikfähig werden, sonst wirst du sportlich nicht erfolgreich sein. Und all das sehe ich in meinem Berufsleben jetzt als großen Plus, dass ich das alles schon so früh, so intensiv durchgemacht habe, auch über so einen langen Zeitraum. All diese Sachen, da wird mir jeder wahrscheinlich zustimmen. Also diszipliniert zu sein im Job schadet schon mal grundsätzlich erstmal nicht. Da auch leistungsfähig zu sein und auch bereit zu sein, mal ein bisschen über seine Grenzen hinauszugehen und nicht mal zu denken, jetzt 18 Uhr, ich muss nach Hause, sondern wirklich auch dem Aufwand entsprechend zu arbeiten und auch kritikfähig zu sein. Das können viele Leute einfach nicht, also naturell nicht so wie Leistungssportler, weil sie es so nicht in ihrem Leben gelernt haben. Von zu Hause wird man immer behütet, im Studium trifft man Freunde, aber da wird man ja jetzt auch nicht kritisiert, da kriegt man mal eine schlechte Note, aber da sagt ja keiner irgendwie dir mal, dass du irgendwas nicht ganz richtig machst. Und im Berufsleben passiert es aber, ja, also sollte es zumindest aus meiner Sicht passieren. Und wenn man es nicht gewohnt ist, ist es schwierig zu verarbeiten. Und ich habe das alles früh gelernt und habe das mitgenommen im Beruf. Und meine Menschenkenntnis ist sicher auch nicht schlecht durch die vielen Leute, die ich getroffen habe. Das sind alles Punkte, die mich, glaube ich, gut vorbereitet haben auf das Leben nach dem Sport.
Mit Hockey kann man generell in Deutschland ja leider nicht das ganz große Geld verdienen. Warum hat sich für dich dennoch jede Sekunde auf dem Platz gelohnt?
Ja, weil ich es nicht dafür gemacht habe, sondern wie gesagt, wir haben ja eben schon drüber gesprochen, ich bin wahnsinnig früh reingekommen in den Hockeysport, in den HTC noch viel früher, ich bin reingeboren, ich bin mit meiner Geburt eingetreten in den Verein und das ist dann über die Zeit einfach so meine zweite Heimat geworden und ich hatte immer irgendwie die Motivation, auch glaube ich von zu Hause, dieser Ehrgeiz, erfolgreich zu sein, auch für HTC erfolgreich zu sein, der hat mich irgendwie immer beflügelt und angetrieben. Und bin da auch, es gab natürlich auch Phasen, das ist ja auch klar, wo man gedacht hat, mein Gott, jetzt bin ich irgendwie ein relativ erfolgreicher Sportler und ich verdiene nicht wahnsinnig viel dafür. Und andere, habe ja auch beim HSV gearbeitet, um das mal so zu übertragen, andere, die arbeiten vielleicht nicht ganz so hart dafür, sind vielleicht auch nicht ganz so erfolgreich und verdienen sehr gutes Geld. Und da fragt man sich ja auch. Aber ich bin sehr dankbar für den Weg, weil ich weiß schon auch durch meinen Job, was Profisportler bedeutet. Es sind viele gute Seiten dabei, aber auch ganz, ganz viele schwierige Seiten, die ich nie haben wollte. Dieses öffentliche Wahrnehmen, in der Öffentlichkeit stehen und alles wird hinterfragt in jeder Sekunde, egal was du tust. Das beeinflusst einen dann doch schon auch in seiner Lockerheit und in seinem Auftreten außerhalb des Sports. Und ja, deswegen bin ich sehr glücklich, dass ich den Hockeysport gemacht habe, auch wenn ich damit nicht reich geworden bin. Aber es hat mir, haben wir eben schon gesagt, sehr, sehr viel anderes mitgegeben.
Man hat von vielen jungen Spielern jetzt auch schon gehört, dass sie nebenbei studieren, eine Ausbildung machen oder ähnliches. Wie war das bei dir?
Ja, auch so. Ich habe, bleibt ja auch eigentlich grundsätzlich nichts anderes übrig. Aber ich habe studiert, ich bin nach Köln gegangen 2 Jahre, habe angefangen, da BWL zu studieren, bin dann zurück nach Hamburg, habe hier das BWL-Studium beendet. Und dann war ich mir nicht ganz klar, ob ein Master kommt oder ich berufliche Erfahrung sammeln will und habe dann Praktikum beim HSV, während der Hamburger Sportler-Gala quasi, damals mit dem Herrn Jarchow, ein Praktikum am HSV bekommen. Bin da rein und bin da 6 Jahre geblieben, habe da unterschiedliche Bereiche durchgegangen, habe da richtig gearbeitet und habe in der Zeit schon gemerkt, okay, das ist viel mehr mein Ding, als jetzt noch einen Master oben drauf zu setzen. Immer mit dem Wissen im Hintergrund, die Familienfirma meiner Eltern auch noch da zu haben, deswegen auch das BWL-Studium und habe für mich, glaube ich, einen optimalen Weg gewählt. Und bin dann 2019 vom HSV rüber ins Familienunternehmen halt.
Du warst ja dann gut vorbereitet. Einmal durch den Sport, dann das BWL-Studium einfach als theoretisches Fundament. Beim HSV dann nochmal ein bisschen praktische Erfahrungen gesammelt. Mittlerweile bist du im elterlichen Betrieb auch geschäftsführender Gesellschafter. Verheiratet bist du auch, hast 2 Kinder. Also ich glaube, viel um die Ohren. Wie sieht denn das neue Leben des Tobi Hauke aus?
Ja, gut sieht es aus. Also ich erstmal muss ich sagen, ich bin da tatsächlich ist wahrscheinlich so, dass das, wo ich am stolzesten drauf bin, wenn man zurückguckt, auch auf die sportliche Karriere, dass ich es geschafft habe, mir das, was du alles gerade gesagt hast, noch während meiner sportlichen Laufbahn aufzubauen. Also mit Ende meiner aktiven Karriere hatte ich glücklicherweise eine gesunde und funktionierende Familie schon und auch im Beruf schon Geschäftsführer eines funktionierenden Unternehmens zu sein, ist auch jetzt nicht unbedingt jedermanns Situation, auch wenn ich weiß, dass es natürlich dadurch, dass es ein Familienbetrieb ist, etwas schneller gehen kann als für andere. Aber das macht mich schon stolz, dass ich das auch während der Laufbahn irgendwie geschafft habe. Und ja, mein neues Leben sieht so aus wie wahrscheinlich von 90% der Menschen in Deutschland, ne? Also ich habe eine Familie, um die ich mich kümmern darf und das auch gerne tue. Eine Ehefrau, die sich auch freut, wenn sie mich mal sieht. Und ein Unternehmen, was mich braucht in Entscheidungsfragen. Also ich arbeite tagtäglich im Büro, ohne feste Arbeitszeiten, aber ich versuche schon sehr viel dort zu sein und versuche das zu kombinieren, wie es mit dem Selbstständigen glücklicherweise auch funktioniert, um die Kinder möglichst auch zu sehen und ein bisschen zu begleiten in ihren Alltagsaktivitäten. Also ich versuche bei meiner kleinen Tochter bei der Ballschule immer dienstags mit dabei zu sein im HTRC und versuche auch mindestens einmal die Woche bei der Großen beim Hockey mit dabei zu sein oder bei einer anderen Aktivität, um da so ein bisschen begleitend mit dabei zu sein. Und ansonsten sind so die klassischen Sachen, die dazugehören, ne? Einkaufen für die Familie, ein bisschen Haushalt. Ja, und so sieht's aus aktuell.
Viele der Themen, die kenne ich auch privat. Mir ist immer wichtig, ein Plädoyer für den Teamsport zu halten. Hast du es vorhin, glaube ich, schon mal kurz durchklingen lassen? So als Teamsportler wird man schon so ein bisschen auf das Leben später vorbereitet. Jetzt hast du ja auch Verantwortung für das Unternehmen, für Mitarbeiter. Wie stark zehrst du noch von den Erfahrungen als Sportler?
Ja, total. Also wir haben es ja vorhin schon kurz gesagt, ich kann das wirklich nur jedem empfehlen. Deswegen als Vater jetzt von zwei Kindern, ich würde mich schon freuen, ohne dass ich da jetzt irgendwie Druck ausüben will oder so, weil es natürlich immer die Entscheidung auch der Kinder ist. Aber ich würde mich schon freuen, wenn meine Kinder zumindest, sage ich mal, bis in ein gewisses Alter Mannschaftssport machen, weil es auch unabhängig von dann irgendwann Leistungssportgedanken oder so, ist einfach dieser Umgang mit unterschiedlichen Charakteren in einer Gruppe, der bringt einfach so wahnsinnig viel auch von Verständnis für andere Menschen, für andere Kinder, für andere Situationen. Der bereitet einen einfach auch auf Begegnungen im Leben vor, auf die man vielleicht sonst nicht so richtig vorbereitet ist oder auch selber nicht vorbereitet sein kann, aber man kann sich vielleicht besser in andere hineinversetzen und auch das Verfolgen eines Ziels mit anderen Kindern, Menschen, Jungs, Mädchen, wie auch immer man das sagen möchte, sich darauf zu fokussieren, in eine Richtung zu gehen und alle in eine Richtung auch zu bekommen und da seinen Teil mit reinzubringen, was gar nicht so einfach ist, weil jeder ja einen unterschiedlichen Teil hat. Das ist schon wahnsinnig cool und ja, auch ehrlicherweise haben wir vorhin drüber gesprochen, wenn man dann ins größere Alter kommt, seine Rolle zu finden in einer Mannschaft, kann einem auch zeigen, wo geht mein beruflicher Weg hin. Ja, nicht jeder ist vom Charakter ein Führungsspieler. Wir haben vorhin drüber gesprochen, es gibt auch ganz wichtige Rollenspieler im Sport und so ist es im Beruf ja auch. Ja, also nicht jeder ist irgendwie ein Mensch, der in der Führungsetage enden muss und kann trotzdem Gold wert sein für sein Unternehmen und wahnsinnig gute Arbeit leisten. Und auch das ist, glaube ich, etwas, was man im Mannschaftssport schon früh mit konfrontiert wird, seine Rolle zu finden und sich da auch damit, sage ich mal, zu arrangieren und auch damit glücklich zu sein. Und wenn man das schafft, schon in dem jungen Alter, ist man, glaube ich, für den beruflichen Weg auch besser vorbereitet, als wenn man da so ganz blanko reingeht.
Also du hast mir jetzt sehr stark aus dem Herzen gesprochen. Also am Ende des Tages ist ja schon wichtig, unterschiedlichste Talente und Neigungen zusammenzubringen. Für ein Ganzes, was dann funktioniert, so dass man dann vielleicht auch mal mit Rückschlägen, das ist nicht nur beim Sport so, einfach mal lernt umzugehen, das Beste draus zu machen und gemeinsam erfolgreich in Zukunft zu gehen. Danke.
Ah, absolut, sehr gern.
Wir hatten vorhin ja schon einen kleinen Spoiler. Jetzt an den vergangenen zwei Wochenenden fanden die Viertelfinals der deutschen Feldmeisterschaften statt. Die HTHC-Herren mussten gegen die Herren vom Hamburger Polo-Club ran und du hast den Hockeyschläger dann doch nochmal in die Hand genommen. So ganz mit dem Karriereende war es dann doch noch nicht. Wie kam es dazu?
Das weiß ich auch nicht so genau. Also ich habe nach der Halle schon gesagt, ja, es ist mein Karriereende und ich würde mich auch wirklich freuen, wenn es dazu kommt. Aber ich habe Christoph Bechmann, meinem Trainer, der übrigens seit 2008, glaube ich, mein Trainer ist, also schon viele, viele Jahre gemeinsam mit mir gemacht hat und meiner Mannschaft auch gesagt, dass ich dieses Jahr als Notnagel sozusagen noch zur Verfügung stehe und wenn sie mich brauchen, sollen sie anrufen. Und nach dem letzten Gruppenspiel rief dann der Coach bei mir an und sagte, was hast du nächste Woche vor? Hast du Zeit, Samstag? Und habe ich gesagt, nee, ich bin eigentlich bei meinem Patenonkel, bei meinem besten Freund Patenonkel von meiner Tochter in Berlin eingeladen. Sagte er, ja, ob ich nicht Lust hätte, nochmal zu helfen. So, also die Mannschaft ist super, auch ohne mich ist sie super, aber sie hat Probleme gehabt jetzt in der Rückrunde, sag ich mal, auf das Leistungsniveau zu kommen, kontinuierlich. Und sein Gedanke war offensichtlich, mich nochmal dazu zu holen für ein bisschen mehr Trainingsintensität und vor allen Dingen mehr Kommunikation auf dem Platz. Und da ich es versprochen habe und eh schlecht Nein sagen kann, war dann mein Gedankengang. Ich habe mir 2 Tage Zeit erbeten und dann war ich Dienstagabend beim Video und beim Training. Dann war klar, dass ich das irgendwie jetzt nochmal mit durchziehe. Ja, und deswegen kam es nochmal dazu.
Ja, ihr habt beide Spiele gewonnen. Am Samstag 1-0 und am Sonntag 4-0. Jetzt seid ihr im Final Four, das große Ziel des Feldhockeys. Euer Gegner am 3. Juni übrigens, das ist der Rot-Weiß Köln, die sich gegen die Berliner HC durchsetzen konnten. Wie schwierig wird das Halbfinale? Wie siehst du die Chancen?
Ja, wird sehr schwer. Ne? Also das ist auch gut so, ist ein Halbfinale um die deutsche Meisterschaft. Wenn das jetzt irgendwie einfach wäre, dann wäre die Dichte in Deutschland, glaube ich, nicht so, wie wir sie uns vorstellen. Bei Rot-Weiß ist der, ich glaube, der Meister der letzten beiden Feldjahre und auf jeden Fall auch in den letzten 10 Jahren die Mannschaft mit den meisten Titeln im Herrenhockey. Haben wahnsinnig viel Erfahrung, eine super Mannschaft, keine Frage. Aber ich sehe uns gut vorbereitet. Ich habe es eben schon kurz angesprochen, die Mannschaft ist super, hat ein bisschen gestruggelt in der Saison. Jetzt haben wir das erste Spiel gegen Polo noch knapp verloren, obwohl wir die bessere Mannschaft waren, aber haben zweimal bei Polo 0 gewonnen. Ist jetzt auch in der Bundesliga nicht so richtig häufig passiert und gerade gegen so eine Mannschaft wie Polo Hamburg Club, die jetzt in den letzten Jahren extrem sich entwickelt haben, dieses Jahr tolle Leistungen auch gebracht haben, auch in der EHL nur ganz knapp gegen Köln ausgeschieden sind. Also wir haben schon jetzt gezeigt in den letzten beiden Wochen, dass mit uns zu rechnen ist und ich glaube, die nächsten beiden Wochen werden uns wahnsinnig gut tun und ich gehe fest davon aus, dass wir eine sehr gute Chance haben werden, das Halbfinale zu gewinnen.
Ihr seid ja nicht das einzige Hamburger Team, das es ins Final Four geschafft hat. Gestern gewann in der entscheidenden Partie der UHC Hamburg noch gegen den Club an der Alster mit 6-5. Im Halbfinale spielen die jetzt gegen den Mannheimer HC. Was glaubst du, wenn du eine Prognose abgeben musst, wer schafft es da ins Finale?
Also erstmal freue ich mich, dass mit dem UHC noch eine zweite Hamburger Mannschaft wieder dabei ist. Wir haben das in der Vergangenheit, also vor 10 Jahren knapp, häufiger gehabt, dass wir mit mehreren Hamburger Teams vertreten waren bei der Deutschen Meisterschaft. Das war jetzt in der jüngeren Vergangenheit nicht so. Deswegen finde ich es wahnsinnig cool, dass zwei geschafft haben, auch wenn die Viertelfinalpaarungen das schon ergeben haben. Weil wir haben ja gegen Polo gespielt und UHC gegen Alster. Also war klar, dass zwei hinfahren, aber ist trotzdem schön. Und muss aber auch noch sagen, das zweite Halbfinale finde ich schon auch ein bisschen kurios. Weiß nicht, wie ich das bewerten soll, aber der UHC hat 3 Spiele gegen Alster gebraucht und hat keins der Spiele gewonnen. Also in der regulären Spielzeit. Einmal verloren, 2-mal unentschieden und ist trotzdem im Halbfinale. Und bei Mannheim gegen Krefeld ist genauso gewesen. Also sind schon interessante Regeln, finde ich.
Also wird es auch spannend, wenn die beiden aufeinandertreffen.
Ja, es wird auf jeden Fall spannend. Das sind auch Halbfinals. Also da kann auch mal ein Spiel passieren, was deutlich ist, aber im Normalfall wird es spannend. Und ich habe keine Ahnung, wer das Spiel gewinnen wird, logischerweise, wie alle anderen auch nicht. Aber ich habe das Bauchgefühl, dass wir auf den UHC treffen werden im Finale.
Aber das wäre cool. Hamburger Finale, also ich glaube, das wäre die Krönung, wenn man sich das anschaut. 2 Final Fours, wenn ich jetzt mal die Damen dazu nehme. 4 Hamburger Teams dabei und wird auch total schön, mal wieder einen Hamburger Titel feiern zu können im Feldhockey.
Ich hätte nichts dagegen, aber es wäre schön, wenn der Schwarz-Gelb bleibt.
Ja, wer holt den Titel? Ihr natürlich, oder?
Ja, wir haben da wirklich 4 Top-Mannschaften mit dem MHC und Köln, sicherlich 2 Mannschaften, die über die letzten Jahre wirklich tolles Hockey gespielt haben, sich super entwickelt haben. Und ich würde mal sagen, in der Zuschauerumfrage vermutlich favorisiert wären. Aber ich habe es ja eben schon angedeutet, dieses Jahr ist es sehr eng. Unterschiedliche Mannschaften auch mit unterschiedlichen Tendenzen. Das ist ja auch immer, darf man immer nicht vergessen im Sport, finde ich. Am Anfang der Saison ist man vielleicht etwas schwächer und dann wird man stärker und hin zum Final Four kommt man auf die Topleistung. Und deswegen sehe ich, alle 4 Mannschaften haben die Chance, es zu gewinnen. Und am Ende hoffe ich sehr, dass wir es dieses Jahr sind.
Also ein Titel mehr kann ja auf deiner Liste auf jeden Fall nicht schaden. Drücken wir auf jeden Fall die Daumen. Jetzt zum Schluss wollen wir auf jeden Fall nochmal einen Blick auf das bevorstehende Hockey-Highlight in diesem Jahr werfen, und zwar die Europameisterschaft im August in Mönchengladbach. Lange hat es gedauert, 12 Jahre, glaube ich. Jetzt ist endlich mal wieder ein großes internationales Turnier in Hockey-Deutschland. Wie wichtig ist das Turnier für den deutschen Hockeysport?
Ja, sehr wichtig. Ich habe auch lange darauf gewartet, bin sehr traurig, dass es erst nach meiner Karriere nochmal stattgefunden hat, weil die beiden großen Turniere, die ich spielen durfte in Gladbach, die waren unglaublich.
Also gibt's kein Comeback?
Nee, das geht leider nicht mehr. Also selbst wenn ich es wollen würde, der Zug ist abgefahren. Und die Jungs haben ja nun auch eindrucksvoll bewiesen, dass sie, glaube ich, ganz gut zusammengestellt sind, so wie sie es jetzt aktuell sind. Aber nein, also so ein Highlight-Event für den deutschen Hockeysport ist wahnsinnig wichtig. Auch also erstmal für die Mannschaften auch zu wissen, okay, unser Verband geht auch den Weg, Heimturniere auszutragen für uns. Aber auch für den Verband ist es wichtig. Ja? Wir müssen die Zuschauer mal wieder in unsere Stadien kriegen. Wir haben ein tolles Stadion in Gladbach, da ist richtig Power drin. Also wenn das voll ist, da ist eine Top-Atmosphäre. Viel bessere Stadien gibt es in Europa eigentlich gar nicht. Das zu nutzen, um auch wieder so ein bisschen Stolz auf die Nationalmannschaften auszustrahlen, ist schon wahnsinnig wichtig. Und das ist ja auch kein Geheimnis. Wir haben schon zu kämpfen mit Sponsoren im Deutschen Hockeybund. Und das, obwohl wir eigentlich sehr erfolgreich die letzten 10 Jahre hatten, also gerade sagen wir mal, zwischen 2008 und 2015 war es sehr erfolgreich, aber auch die Jahre danach waren wir immer mit in der Weltspitze. Und trotzdem haben wir es nicht geschafft, irgendwie Sponsoren zu akquirieren, die langfristig den Deutschen Hockeybund irgendwie, sag ich mal, so gefördert haben, dass man sich noch intensiver finanziell auch weiterentwickeln kann. Und solche Turniere sind natürlich für Sponsoren wahnsinnig wichtig, ja? Wenn man sich zu Hause präsentieren kann, in dem Marktsegment, in dem es auch irgendwie vielleicht zu Kunden kommen kann. Das ist ja keine Frage, dass das total wichtig ist. Und in dieser Gesamtkombination, das ein Jahr vor den Olympischen Spielen auch noch hinzukriegen, ist schon top, weil das Niveau wird Weltklasse sein. Ein Jahr vor Olympia ist immer das attraktivste, aus meiner Sicht, attraktivste Turnier, was man austragen kann, weil alle Mannschaften so in der Endphase sind, in der Vorbereitung auf das größtmögliche Turnier. Die Olympischen Spiele in Paris werden sicher, wie soll ich sagen? Also wenn ich darüber nachdenke, wie es in London war, dann weiß ich für alle, die ein Teil in Paris sein können, dass es das größte Erlebnis ihres Lebens sein wird. Und die Motivation bei allen Mannschaften, bei allen Spielern, die da vor Ort sein wird wahnsinnig groß sein. Es ist die letzte Möglichkeit, sich beim großen Turnier den Trainern und den Verantwortlichen nochmal zu zeigen über ein gesamtes Turnier. Also das wird ein Riesen-Highlight werden und ich freue mich total darauf, dass wir es in Deutschland wieder haben.
Hat der Weltmeistertitel vielleicht auch noch mal ein bisschen was bewegt, ein bisschen was gepusht, was die Sponsoren angeht, was vielleicht auch die Fanaufmerksamkeit angeht?
Ich hoffe das sehr. Also ich gehe davon aus, dass es zumindest nicht keine negativen Auswirkungen hat. Und ich glaube schon, dass es natürlich auch als Grundlage für die Sponsorenfindung gut ist, wenn man Erfolge hat. Ist aber nicht der einzige Punkt. Also es geht auch ein bisschen um die Werte und die langfristige Ausrichtung, die der Deutsche Hockeybund präsentiert und auch den Sponsoren vorstellt und auch wie es gemacht wird, wie man die Sponsoren einbindet. Ich glaube, es ist wahnsinnig interessant und auch wichtig, kreativ zu sein in den Wegen für die Zukunft. Es geht nicht immer nur um bares Geld, finde ich, sondern es gibt wahnsinnig viele andere gute Möglichkeiten, wie man Sponsoring mittlerweile ausüben kann und das auch auf dem Niveau. Wir haben vorhin schon über Ausbildung und Ähnliches gesprochen. Das sind alles, finde ich, wahnsinnig gute Sponsorenmöglichkeiten, die man auch Nationalspielern oder U21, U18 Spielerinnen in Aussicht stellen kann über Sponsoring des DRBs. Und ich glaube, da müssen wir kreative Wege finden und dafür ist sportlicher Erfolg sicher nicht der verkehrteste Anfang.
Kommen wir mal zum sportlichen Erfolg. Wenn wir da mal mit den Damen beginnen einfach, 2011 bei der letzten Heim-EM den Vizetitel geholt, 2013 sogar Europameister gewesen und jetzt bei der letzten Europameisterschaft 2021 auch wieder starke Zweite und über die Honamas, aktueller Weltmeister jetzt in Indien geworden, müssen wir glaube ich auch nicht sprechen. Wie siehst du denn die Chancen, dass wir da wirklich mal was reißen?
Ja, wirklich mal was reißen. Ich will jetzt deine Frage nicht zu negativ darstellen lassen, aber
verwöhnt auf hohem Niveau natürlich.
Ich finde, und da möchte ich auch nochmal die Lanze brechen. Ich finde, die Nationalmannschaften haben über die letzten Jahre wirklich immer gute Leistung gezeigt. Nicht immer den Erfolg geholt, den sich die Mannschaften vor allen Dingen auch selber vorgestellt haben, aber wir müssen auch ein bisschen das Ganze sehen, finde ich, als Hockeyfans. Und es gibt viele Nationen, die wahnsinnig gepusht haben in den letzten Jahren in den Hockeysport. Mit England seit 2012, also Großbritannien seit den Olympischen Spielen, viel Geld investiert. Belgien ist ja kein Geheimnis, dass die gute Sponsoren gefunden haben, die den Hockeysport wahnsinnig nach vorne bringen. Holland hatte das immer schon, Indien extrem. Also unsere Mannschaften, finde ich, machen einen guten Job für das, was wir als Grundlage aktuell noch haben. Ja, um das mal so zu sagen. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, diese Heim-EM ist nochmal auf einem anderen Blatt zu setzen, weil es einfach zu Hause mit der Unterstützung, diese Motivation hinter sich zu haben, das bringt immer noch ein paar Prozent, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Und wie du es eben schon gesagt hast, die Herren haben sowieso Rückenwind aktuell, sind Weltmeister, müssen aus meiner Sicht jetzt den Spagat dahin schaffen, genau diesen gleichen Hunger auch für dieses Turnier aufzubringen und nicht dieses Selbstverständnis zu sagen, ja, wir waren ja gerade erfolgreich, weil es im Leistungssport immer so ist, Vergangenheit interessiert keinen mehr. Ja, wenn Anpfiff bei der Europameisterschaft ist, dann fragt keiner mehr, wer Weltmeister ist, sondern geht es um den EM-Titel. Und das werden sie schaffen, davon bin ich überzeugt. Deswegen haben sie eine große Chance, auch den Titel zu holen, aus meiner Sicht. Und bei den Damen bin ich etwas weiter entfernt. Das ist für mich etwas schwieriger einzuschätzen. Aber ich glaube, da wird es darauf hinauslaufen, das Turnier so gut zu spielen, dass man im Finale wieder gegen Holland spielen wird, wie es so häufig ist. Und dann muss man einfach bereit sein, mental bereit sein. Die Holländer hat man sicher auf der Rolle, ist eine super Mannschaft. Die sind im Zweifel auch noch ein bisschen talentierter, als unsere Damen das sind. Aber da geht es, glaube ich, nur um das Mindset, zu wissen, wie man Holland schlagen kann und das 60 Minuten durchzuziehen, egal was passiert. Und dann haben auch die sicher eine Chance, das Ding zu holen.
Aber gib mir doch gern mal einen Einblick in die Sportlerseele. Du bist gerade Weltmeister geworden. Normalerweise hat man dann einen gewissen Druckabfall. Ich glaube, das können wir jetzt kompensieren dadurch, dass die Europameisterschaft im eigenen Land stattfindet, weil das nächste Highlight, die Olympiade nächstes Jahr, ist auch schon wieder auf der Strecke. Wie stärkt einen das? Ist das nochmal eine besondere Dynamik, die sich dort entwickelt?
Ja, muss eigentlich, finde ich. Aber das ist nicht selbstverständlich. Also es hört sich, wenn wir beide drüber sprechen, sehr einfach an, ist es aber nicht. Man darf auch nicht vergessen, die Generation, die jetzt Weltmeister geworden ist, die hat viele, viele Spieler, die schon lange dabei sind, die total talentiert sind. Also Niklas Wellen, Mats Grambusch, Chrissy Rühr, Tizi Müller, nur ein paar zu nennen. Die sind aus der U21 rausgekommen und haben, glaube ich, bis dahin alles gewonnen. U16, U18, U21, Weltmeister, Europameister, alles gewonnen, hatten das Selbstverständnis, dass sie die Besten sind und haben lange Zeit warten müssen auf ihren Titel. So, den haben sie jetzt geholt. Das haben sie auch sich verdient. Und jetzt ist aber die Frage, wie geht's weiter? Ist ja immer so im Sport, ja, ne? Also ist man jetzt zufrieden und sagt, okay, wenn ich meine Karriere irgendwann beendet habe, dann bin ich Weltmeister und ob ich jetzt noch irgendwas dazu hole oder nicht, ist erstmal egal. Oder zieht man daraus diesen Hunger zu sagen, dieser Erfolg war irgendwie so geil, das will ich zumindest, solange ich das jetzt noch machen kann, auch jedes Mal wieder haben, und diesen Rückenwind mitzunehmen. Und das wird die Kernfrage sein und das ist nicht nur eine mentale Frage, sondern es ist auch das, wie setze ich das am Ende des Tages als Mannschaft gemeinsam auf dem Platz um. Und deswegen sage ich, es hört sich einfach an, wenn wir drüber sprechen, aber es ist aus meiner Sicht eine innere Energie, die sich entwickeln muss und die entwickelt sich von alleine. Und entweder man schafft es, diese Energie zu entwickeln, jetzt in den Vorbereitungslehrgängen, die jetzt nach der Deutschen Meisterschaft anfangen, oder man schafft es eben nicht. Und wenn man diese Energie nicht entwickelt, dann wird es nicht reichen bei einer Europameisterschaft gegen Mannschaften, die eh schon Hals haben, dass Deutschland Weltmeister geworden ist, mit dreimal in der letzten Minute. So, und dann müssen wir jetzt auch noch nach Deutschland zur Europameisterschaft fahren. Ja, den zeigen wir jetzt mal, wo sie eigentlich wirklich hingehören, so ungefähr. Also da muss man schon bereit sein mental. Ne? Das ist schon anders als bei der WM. Aber ich glaube, dass die Mannschaft das drauf hat, ja.
Jetzt zum Abschluss, mach gerne noch mal ein bisschen Werbung für das Turnier. Warum sollte man sich auch als Nicht-Hockeyspieler die Europameisterschaften anschauen?
Ich habe es ja eben schon gesagt, also wir haben ein wahnsinnig tolles Stadion in Gladbach, was eine wahnsinnige Atmosphäre auch herbeirufen kann. Und jetzt mal ganz unabhängig von dem Sport, ist es doch für alle toll, finde ich, solche Events mitzuerleben, wo ein bisschen Musik ist, wo ein bisschen nette Leute da sind, alle mit einer Deutschlandfahne schön angezogen und ein bisschen supporten können. Also eine kleine Party mitnehmen können, so dass für die, die erstmal mit dem Hockey nichts zu tun haben. Aber ich empfinde es auch für total toll, wenn man als Familie zu solchen Events fährt und den Kindern Live-Sport einmal nahe beibringt und Kindern auch zeigt, was kann man eigentlich wirklich auch bewegen mit Sport. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen, der dann nachher auch Lust hat auf Hockey, weil es ein toller Sport ist, der wahnsinnig schnell ist. Und sagen wir mal ehrlich, auf dem Niveau, also kommen die Weltklasse-Mannschaften hin. Wann hat man schon mal die Möglichkeit, in Deutschland Weltklasse-Sport zu sehen und so hautnah da dran? Die Jungs und Mädels, die sind danach auch immer bereit, irgendwie noch ein paar nette Worte, ein paar Fotos und ein paar Autogramme zu machen. Und diese Gesamtatmosphäre, die wird unglaublich werden. Ich hoffe, dass das Stadion zumindest an den Wochenenden ausverkauft ist und auch unter der Woche gut gefüllt ist. Und dann wird es da eine Atmosphäre geben, die Gänsehaut einfach vermittelt. Also wenn ich schon dran denke, dann würde ich gerne da unten auch auf dem Platz stehen und irgendwie zumindest, weiß ich nicht, Balljunge oder so machen. Aber es wird einfach geil und es macht derbe Sinn für alle, dahin zu gehen, sich das anzugucken, egal ob man jetzt den Hockeyschläger schon mal geschwungen hat oder nicht. Und das aufzusaugen und das auch mitzunehmen, was für ein toller Sport das eigentlich ist, den wir hier betreiben.
Also hier nochmal der Aufruf, wir haben ein Angebot als Balljung, wenn noch einer gebraucht wird. Tobi Hauke steht auf jeden Fall bereit. Wirst du denn mit deiner Familie auch vorbeischauen?
Ich werde auf jeden Fall vorbeischauen. Ich habe es ehrlicherweise noch nicht ganz genau geplant, aber wir haben ja auch bei der Weltmeisterschaft schon diesen Instagram Live da mit Mo Fürster und mir gemacht. Das wollen wir bei der EM auch nochmal wieder machen. Und ob wir das dann vor Ort machen oder von hier, das müssen wir alles nochmal schauen. Aber ich werde auf jeden Fall vor Ort sein, ja.
Ja, vielen Dank, Tobi, für das tolle Gespräch. Aber bevor wir dich verabschieden, haben wir traditionell noch einige Fragen in unserer Kurzfragerunde. Und Marie übernimmt das Sportliche und ich komme dann später zum Persönlichen.
Genau, sind Entweder-Oder-Fragen, deswegen schnell und spontan antworten. Wir fangen mit den Hockey-Fragen an. Feld oder Halle?
Halle.
Stürmer oder Verteidiger?
Verteidiger.
Vorhand oder argentinische Rückhand?
Argentinische Rückhand.
Laut oder leise auf dem Platz?
Laut.
Technik oder Athletik?
Technik.
Jetzt kommen wir zu den Privaten. Buch oder Hörbuch?
Hörbuch.
Kochen oder bestellen?
Kochen.
Auto oder Fahrrad?
Auto.
Anruf oder Textnachricht?
Textnachricht.
Schlager oder Hip-Hop?
Nichts.
Ist auch erlaubt, Ausnahmsweise, weil du es bist.
Aber man hat gesehen, die Konzentration war groß.
Ja, es ist schwer. Ich finde, wenn es schon um Schnellfragerunden geht, dann sollte man das auch versuchen zu machen. Die sportlichen Fragen waren
einfacher.
Okay, die privaten waren etwas schwieriger, aber habe es versucht, so durchzuziehen, ja.
Jetzt ganz zum Schluss drehen wir den Spieß nochmal um. Jetzt darfst du gerne nochmal eine Frage stellen, und zwar eine Finanzfrage an Dennis. Hast du da was im Kopf, was dich schon immer mal interessiert hat?
Ja, ich habe da was mich schon lange beschäftigt auch. Geht es darum, Dennis, wenn ich dich das fragen darf, auf der einen Seite gibt es Aktien oder ETFs und mittlerweile haben wir auf der anderen Seite Bitcoins oder Ähnliches. Was würdest du denn empfehlen?
Es kommt auf deine Zielrichtung drauf an. Also wenn es funktionieren soll, würde ich sagen Aktien. Und bei Aktien würde ich ganz klar sagen Aktien-ETFs, breite Risikostreuung, wirst an der Wertschöpfung der Wirtschaft beteiligt. Du kennst das als Unternehmer. Also ich glaube schon, dass die Masse der Unternehmen auch zukünftig Geld verdienen wird. Und dann bist du damit beteiligt. Bitcoin, Kryptowährung, Ähnliches würde ich aus heutiger Sicht als noch nicht reif genug als Investition sehen. Das ist für mich aktuell noch Spekulation. Sollte man, wenn man sich dafür technisch interessiert, in kleinen Mengen machen, sodass man auch einen Totalverlust tatsächlich verkraften könnte. Weil wir wissen immer nicht, was passiert. Es gibt, glaube ich, über 1000 verschiedene Kryptowährungen. Ich weiß nicht, ob in 10 Jahren Bitcoin noch das Maß aller Dinge ist oder ob die Regierung, die Zentralbanken da eigene Währungen gegenüberstellen. Pläne gibt es schon, dass es vielleicht ein Digital-Euro gibt. Und von daher ganz klar, wenn du Zeit hast, setz auf die Aktien-ETFs.
Also wenn du sagst 10-Jahres-Plan, würdest du immer ETFs-Aktien empfehlen?
Würde ich immer machen.
Okay. Vielen Dank.
Gern.
Ja, damit sind wir auch schon zum Schluss unserer Folge angekommen. Tobi, vielen lieben Dank für deinen Besuch heute. Es war ein sehr kurzweiliges Gespräch, sehr, sehr interessant. Und wir drücken alle Daumen für das Halbfinale. Und freuen uns, dass du doch nochmal den Hockeyschläger in die Hand genommen hast.
Vielen Dank.
Danke für deinen Besuch.
Hat Spaß gemacht. Dankeschön.
Viel Spaß und holt euch den Titel.
Danke.